Okay, hallo allerseits. Willkommen zu meinem Vortrag. Wer kennt denn Kreativ? Oder wer kennt Kreativ nicht? Mal so rum. Okay, die Hälfte. Kreativ ist Open Source Service- und Support-Unternehmen mit einem gewissen Fokus auf Postgres, weil Michael Meskes, der Gründer, der erste europäische Postgres-Committer war und auch im Debian-Umfeld sehr aktiv war. Deswegen ist so Postgres und Debian unsere Steckenpferde. Beziehungsweise war, weil Kreativ wurde von einem Jahr von Instaclustr übernommen. Das ist jetzt die aktuelle Firma. Die machten oder wir machen Managed Services für Open Source Datenbanken, jetzt inzwischen auch für Postgres, vorher Cassandra und Kafka. Und jetzt vor 2 Monaten wurde Instaclustr von NetApp übernommen. Also arbeite ich jetzt für NetApp, Storage-Unternehmen, das über in die Cloud und auch in den Open-Source-Umfeld weitergehen will. Habe allerdings nur die Instaclustr-Slides. Wir sind offiziell als Instaclustr hier. Wir haben auch einen Stand draußen, wenn ihr nachher vorbeischauen wollt. Ich halte heute einen Vortrag über Postgres für Nicht-Datenbank-Administratoren. Ein bisschen die Sachen wären Überblick und Architektur, dann Installation, Konfiguration, Monitoring, der Release-Zyklus, Best Practices for Operations und praktikable Limits und Pitfalls am Ende. Ich hoffe mal, dass Sie einigermaßen durchkommen. Wenn ich es schnell schaffe, schaffe ich vielleicht sogar irgendwie noch eine Live-Demo zu machen. Es gibt einen anderen Vortrag von Christoph Pettis, der macht immer sehr gute Vorträge. Gut, in dem Fall gibt es ja nur die Slides. Er ist aber auch schon älter, er ist von 2012 und ist so ein bisschen, geht ein bisschen in die gleiche Richtung, ist aber sehr viel ausführlicher, was so Performance-Query-Optimierung angeht und Performance-Tuning, also auf fachlicher Seite, so vielleicht eher so aus Entwicklersicht. Ja, man ist Entwickler und man muss irgendwie mit einer Datenbank reden und wieso ist Postgres langsam? Da ist der Vortrag besser. Ich würde jetzt eher so aus der Richtung Systemadministrator, dachte ich, ist für die Frostcom vielleicht der bessere Hintergrund für Systemadministratoren, die eventuell halt auch irgendwas mit einer PostgreSQL-Datenbank zu tun haben. Wer hier hat denn beruflich oder privat mit einer PostgreSQL-Datenbank zu tun? Also die meisten, sehr gut. Ja. Sonst wärt ihr vielleicht auch nicht hier. Ne? Genau, so ein bisschen kurz trotzdem Überblick und Architektur. Was ist PostgreSQL? Ist eigentlich in letzter Zeit wird das immer populärer. Der PostgreSQL ist dieser orangene Linie hier, die da nach oben geht. Das ist DB2, geht dann so ein bisschen runter und hier oben die drei großen, MySQL, Oracle und SQL Server. Mal sehen, ob sich das 2025 oder so, mal sehen, Postgres dann überholt. Aber es ist die einzige von den großen relationalen Datenbanken oder ja, SQLite vielleicht auch ein bisschen, aber auf einem deutlich niedrigeren Niveau, was halt kontinuierlich seit in den letzten fast 10 Jahren immer an Popularität gewonnen hat. Hat natürlich auch einiges aufzuholen, muss man ganz klar sagen, gegenüber den drei Großen. Er sagt selber, oder die Postgres-Community sagt selber, ist the world's most advanced open source relational database. Es ist auch relativ advanced generell, wenn man andere relationale Datenbanken wie Oracle oder SQL Server macht. Da gibt es natürlich immer irgendwelche Features, die der eine hat, der andere nicht hat, aber sicherlich hat Postgres viele und vielleicht auch ein paar einzigartige. Es ist entstanden als Forschungsprojekt. Das heißt, da ist so ein bisschen nicht der Background gewesen. Ich brauche jetzt irgendwie, also viele Open Source Projekte sind ja eher so itch scratch oder ist das irgendeine Firma, die das irgendwie gebraucht hat. Postgres ist tatsächlich ein Forschungsprojekt aus Berkeley von Stonebreaker. Der hatte vorher Ingress gemacht, hat das dann kommerzialisiert. Dann hat er das war so der Prototyp eines relationalen Datenbanksystems und dann hat er Postgres entwickelt in den 80ern als Prototyp eines erweiterbaren objektrelationalen Datenbanksystems und das dann im Gegensatz zu Ingress zwar auch kommerzialisiert, aber auf der anderen Seite auch unter einer BSD-artigen Lizenz. Nicht, also Brackley hat das, ich weiß nicht genau, ob das Stonebreakers Entscheidung war, jedenfalls seine Postdocs waren da auch mit involviert. Seit Mitte der 90er ist es ein Open Source Projekt und wird mit der Community weiter gefolgt. Wichtig. Und ich finde, das ist einer der Hauptpunkte neben der Performance, neben den Features, es ist herstellerunabhängig. Es ist auch kein Open Core, keine Dual-Lizenzierung, keine Copyright Assignments, es ist einfach nur eine BSD-Lizenz. Und kommerzieller Support ist natürlich von mehreren Firmen, oder was heißt natürlich, ist halt erhältlich. Gibt keine einzige Firma, die Postgres dominiert. Es gibt immer wieder Firmen, die vielleicht einen großen Anteil an der Entwicklung haben. Aber auf jeden Fall ist kommerzieller Support von vielen Firmen, unter anderem von uns, auch erhältlich. Aufgrund dieser BSD-Lizenz gibt es auch viele Forks. Ja, BSD-Lizenzen kann man kommerziell forken, aber im Gegensatz zu vielleicht so Sachen wie MongoDB ist es den Postgres-Entwicklern auch relativ egal, ob Amazon jetzt RDS baut oder Google. Das war halt schon immer diese BSD-Lizenz. Es war immer eine Open-Source-Sache. Es ist jetzt keine Firma, die sagt, oh Gott, das habe ich mir anders vorgestellt, jetzt muss ich das umlizenzieren. Die Postgres-Entwickler haben da eigentlich nichts dagegen. Es gibt sehr viele Forks. Das sind jetzt mal einige von denen. Vielleicht ein paar in der Tetzer, weiß man nicht, auch nicht, Aurora ist natürlich auch so ein bisschen unklar. Teilweise sind es halt halbe Forks, die dann vielleicht nur das Frontend können. Es gibt dann so ein paar Teile, Postgres Professional ist eine russische Firma, die halt irgendwie so Add-on-Patches noch drauf hat, aber eigentlich kein richtiger Fork ist. Vielleicht ganz interessant, Neon und Oriole sind zwei ganz neue Startups jetzt von Postgres Hauptentwicklern, die eigentlich ganz interessant sind, die auch viele von den vielleicht strukturellen Problemen, auf die ich jetzt nicht eingehen würde heute, von Postgres in Richtung Cloud Native und so machen wollen. Neon ist im Prinzip Aurora in Open Source. Ist ja deren Claim. Interessant auch, drei von denen, Timescale, Cetus und Pipeline, sind inzwischen keine Forks mehr. Postgres ist sehr erweiterbar, es hat sehr viele Hooks, man kann sehr viele Sachen machen und aufgrund dieser Erweiterbarkeit und immer weitergehenden Erweiterbarkeit konnten diese drei Projekte anforken und es sind inzwischen einfache Erweiterungen. Also das heißt, man installiert einfach Postgres von irgendwo und dann installiert man diese Erweiterung und dann hat man eben mit Timescale eine Time-Series-Datenbank oder mit Cytos eine massiv parallele Entwicklung. Microsoft hat das gekauft und bietet das auch in Azure als Hyperscale an. Also es gibt jede Menge andere Erweiterungen bei Postgres. Das sind jetzt mal einige davon. Eine neue Indextypen, neue Datentypen sind so ein typisches Ding. Inzwischen neue Storage Engines und dann ansonsten irgendwelche administrativen Helfer oder Replikationslösungen. Die andere interessante Sache, was Postgres angeht, ist, dass es auch in der Industrie so eine Art Konvergenz gibt auf das sogenannte Postgres-Wire-Protokoll, also wie ein Client mit dem Server redet, dieses Protokoll, das wird von der libpq in C implementiert. Das verwenden inzwischen ganz viele andere Projekte, also Google Cloud Spanner zum Beispiel auch, Amazon Aurora kann es teilweise. Einige können es halt richtig, einige können es nur halb, aber also ja, das ist halt immer die Frage, man schickt halt eine Query rüber und ob sie dann angenommen wird von den Sachen, ist dann immer so eine Frage, Cockroach, Aurora, das ist halt nicht dann das gleiche SQL, aber die Art, wie das über das Wire-Protokoll geht, also hallo, ich möchte eine Query, Antwort und so weiter und das Result-Set, das ist halt, das wird hier immer das gleiche benutzt. Damit kann man seine eigenen Clients oder GUIs dann mit diesen Projekten auch sehr einfach verwenden. Es gibt auch jede Menge Cloud-Provider, Azure hatte ich schon erwähnt, RDS habe ich schon erwähnt, Instacluster bietet es auch, Aven, das sind so Multi-Cloud-Anbieter. Ansonsten hat halt jeder der großen Hyperscaler auch ein Postgres-Managed-Service-Produkt. Und vielleicht eine interessante Sache noch, das waren die Feature-Requests 2009, also was damals die Leute gesagt haben, das fehlt uns eigentlich in Postgres. Und wenn man sich das jetzt dieses Jahr anschaut, das Einzige, was bisher noch nicht wirklich implementiert wurde, sind autonome Transaktionen. Alle anderen Sachen sind 2022 jetzt inzwischen da. Also es gab in den letzten 10, 12 Jahren schon eine sehr starke auch Feature-Entwicklung und jedes neue Postgres-Release bringt auch sehr viele neue Features. Nicht unbedingt immer in allen Bereichen, aber ja. Genau, das so eine kurze Einleitung. Was ist Postgres? Jetzt vielleicht der erste Punkt Richtung Architektur. Eine Sache, die ich wichtig finde und vielleicht auch interessant ist, Postgres ist ziemlich Unix-basiert. Also man muss dazu sagen, es läuft auch inzwischen ganz gut unter Windows. Aber es ist halt aus der BSD-Ecke kommend und es delegiert ziemlich viele Aufgaben an das Betriebssystem. Also lokale Verbindungen sind einfach Unix-Socket. Ja, kurz. Ich würde die Fragen wiederholen, aber wir können gerne zwischendurch Fragen stellen, wenn das okay ist von der Redaktion. Gibt es ein Mikrofon oder sonst würde ich es wiederholen. Windows? Was heißt ganz gut bei Windows? Also Der Windows-Support war nicht von Anfang an da. Das war sicherlich einer der Punkte, wieso MySQL so beliebt war, weil es einfach unter Windows lief. Ich kann es ehrlich gesagt nicht so besonders gut sagen, weil wir das echt nicht unter Windows groß betreiben. Wir haben immer wieder ein paar Kunden. Also man kann das auf jeden Fall problemlos installieren. Es gibt da so einen Installer, man kann es verwenden. Ich würde es halt jetzt nicht für die 10 Terabyte unternehmenskritische Datenbank unbedingt verwenden. Ich weiß auch nicht, also man muss zum Beispiel dazu sagen, dass Azure, die erste Version von ihrem Ding, lief unter Windows tatsächlich. Also Azure Single Server, das wurde jetzt abgelöst von Flexible Server, lief, also jedenfalls die Instanzen, die ich mal geklickt habe, die liefen alle unter Windows. Also die haben das schon geschafft, im skalierbar irgendwie zu machen. Insofern, gut, das war halt auch Microsoft, die haben halt dann vielleicht auch das Know-how, das zu betreiben. Aber ja, es funktioniert. Wie gut und was mal genau, also würde ich jetzt nicht darauf eingehen, was mal bei Windows-Administration, tut mir leid, hätte ich vielleicht auch genauer schreiben sollen. Genau. Remote-Verbindungen sind einfach TCP-IP, Port ist 5432. Und dann ist es so, dass das ganze Datenverzeichnis nicht vielleicht wie bei Oracle so ein großer Blob ist oder sowas, oder die Entwickler dann eigenes Dateisystem entwickelt haben oder Direct.io, sondern jede Tabelle ist eine Datei und Datenbanken sind einfach Unterverzeichnisse in einem Datenverzeichnis. Also das ist üblicherweise Data und dann gibt es das Base, also Database. Base-Verzeichnis, da liegen die Datenbanken dann drin. Und auch das Caching wird hauptsächlich an den Dateisystem Page-Cache delegiert. Also es gibt natürlich so einen Schreib-Cache, sage ich mal, aber man muss jetzt nicht den gesamten Hauptspeicher Postgres zur Verfügung stellen. Postgres geht davon aus, dass der Hauptteil vom Betriebssystem gecached wird, was Tabellen oder Indexe angeht. Tabellen sind, wie gesagt, normale Dateien, die sind per Gigabyte segmentiert. Wenn sie größer als ein Gigabyte ist, dann wird da Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 angehängt. Aber es sind ganz normale Dateien, die man sich anschauen kann. Und Tablespaces sind noch einfacher, einfach Symlinks auf irgendeine Datei, auf ein Verzeichnis in dem PG-Tablespace-Unterverzeichnis. Das ist eigentlich alles. Also man kann Postgres runterfahren, den Tablespace-Verzeichnis irgendwo hin verschieben und dann den Symlink anpassen und wieder hochfahren und dann sagt Postgres, ah ja, da ist der Tablespace jetzt dort. Verbindungen sind geforkte Prozesse. Das ist vielleicht ein größeres Problem von Postgres, dass es nicht Thread-basiert ist. Ist halt aus den 80ern. Gab es immer wieder so Ansätze, aber aktuell ist es sicherlich noch ein weiter Weg. Damit sind halt neue Verbindungen, jede neue Verbindung ist ein Fork und dann wird es als sogenanntes Backend gesagt, ist dann relativ schwergewichtig. Also wenn man andauernd sehr viele Tausende von Verbindungen pro Sekunde aufmacht, hat man dann eine gewisse Systemlast, die dazukommt. Das kann man zum Beispiel mit einem Verbindungspooler abfangen. Und Prozesse setzen nützliche Namen. Also wenn man in PS oder in Top oder so schaut, dann sieht man eigentlich immer nicht nur Postgres, sondern ach so, das ist die Datenbank und der Nutzer und ich bin gerade idle oder ich mache gerade eine Verbindung oder ich lege gerade einen Index an. Also das sieht man auch tatsächlich in der Prozessliste. Das wird andauernd aktualisiert, sodass man da schon auf Unix-Ebene eigentlich ganz gut sieht oder sehen kann, wie viele Verbindungen gibt es für diese Datenbank, wie viele Verbindungen gibt es für diesen User, wie viele Verbindungen sind gerade idle. Das ist im Prinzip dafür schon ganz gut sichtbar. Und Unix-Signale werden verwendet im Sinne von, wenn man jetzt einen Kill an irgendeinen von den Prozessen sendet, dann wird halt die Verbindung abgebrochen. Und nicht Postgres sagt dann nicht, oh mein Gott, was ist passiert. Es wird auch prinzipiell, es gibt so einen PG-Control-Wrapper, der einfach auch nur ein jeweiliges Signal schickt zum Beispiel in dem Fall an den Master-Prozess, dass er sich herunterfahren soll. Mehr ist das nicht, das ist einfach ein Signal. Von der logischen Architektur her ist es so, traditionell wird eine Postgres-Instanz als Cluster bezeichnet, was natürlich heutzutage namensgebend relativ schwierig ist, weil Cluster üblicherweise HA-Pärchen sind. Deswegen, ich sage lieber Instanz, aber man hört immer wieder Cluster auch in der Dokumentation. Eine Instanz ist ein Serverprozess mit einem eigenen Datenverzeichnis und einer eigenen Konfigurationsdatei. Und damit braucht es auch eine dedizierte IP-Port-Kombination. Also entweder muss man, wenn man mehrere Instanzen auf einem Server haben will, muss man entweder verschiedene virtuelle IPs benutzen oder man muss den Port hochzählen. 5432, 5433, 5434, beides ist möglich. Und dann eine Sache, die man wissen sollte, es gibt ein paar globale Objekte, die für alle Datenbanken geteilt sind. Das sind Rollen bzw. Gruppen. Gruppen sind einfach Rollen, die sich nicht einloggen können. Und Tablespaces. Also wenn man da so Mandantentrennung machen will, dann sollte, also das heißt, wenn man Mandantentrennung in dem Sinne macht, dass jeder Mandant eine Datenbank bekommt, dann muss einem klar sein, dass man dann trotzdem die Nutzer der anderen Leute sehen kann. Wenn das ein Problem ist, muss jeder Nutzer eine eigene Instanz bekommen. Und es ist dadurch auch teilweise nicht so trivial, jetzt einfach durch draufschauen, es sei denn, die Namensgebung ist perfekt, zu sehen, welcher Nutzer gehört zu welcher Datenbank. Datenbanken sind, das ist vielleicht auch ein bisschen anders, glaube ich, als MySQL, weil es gibt sowohl Datenbanken als auch Schemas. Also Datenbanken ist eine konkrete Datenbank. Man verbindet sich als Client immer mit einer Datenbank. Und man kann nicht gleichzeitig mit mehreren Datenbanken verbunden sein dadurch. Und damit gibt es auch keinen Datenaustausch zwischen Datenbanken. Erweiterungen sind datenbankspezifisch. Es gibt ein paar, die das eher global sehen, aber prinzipiell muss man eine Erweiterung, eine Extension immer pro Datenbank auch anlegen, um sie zu benutzen. Und dann gibt es nochmal Schemas, das ist vielleicht eher das, was MySQL als Datenbanken bezeichnet. Das ist eine Art Namespace. Da kann man dann Datenaustausch machen, solange die Berechtigungen stimmen. Und es gibt, Postgres hat ein sogenanntes Public-Schema, wo jeder Nutzer, der angemeldet ist, per Default Objekte anlegen kann, jedenfalls in allen aktuellen Versionen. Die nächstkommende Version wird das abschalten, weil es immer so ein bisschen Probleme macht. Das war so ein bisschen die Architektur. Dann, ja, Frage? Ja, 15, genau. Komme ich gleich noch zu den Major Releases, aber ja, Postgres zählt einfach hoch. 14, 15 ist nicht zu erwarten, dass da, also nicht ja, irgendwie dann mal 20 oder 100 oder was weiß ich, oder 2023 geben wird. Genau, die aktuelle Version ist 14, die nächste Version wird 15 sein. Zur Installation. Unter Linux würden wir immer empfehlen, die Community-Pakete zu verwenden. Das hat den Vorteil, dass die Community-Pakete, also Community-Pakete heißt, das sind Distributionspakete, die von der Postgres-Community unter der PostgreSQL.org-Domain gehostet werden, als App-Repository, als YAML-Repository, als ZIPA-Repository. Das hat den Vorteil, dass es da zu jeder supporteten Version von Postgres, und das geht immer 5 Jahre, komme ich auch nachher nochmal dazu, für jede Major-Version des Betriebssystems dann die Pakete gibt, während zum Beispiel Debian und Ubuntu immer nur eine Version von Postgres haben. Ich weiß jetzt nicht auswendig, welches ist aktuell, aber es ist halt immer nur eine Version. Und wenn man jetzt zum Beispiel, oft ist es so, dass eine Anwendung sagt, nee, ich möchte gerne Postgres 11 oder Postgres 12, das ist halt schon relativ wichtig und es ist ein relativ Aufwand, dann vielleicht für Entwickler das zu migrieren. Und deswegen ist es dann sinnvoll, eigentlich diese Pakete zu benutzen. Ab PostgresQL.org wird vom Kollegen von mir maintained, Christoph Berg, der ist auch Debian-Entwickler, das heißt, und der ist sowohl der Maintainer für die Postgres-Pakete in Debian als auch hier für app.postgres.org, und damit sind es auch identische Quellpakete. Bei YAML und ZIP macht es ein anderer Kollege, Devrim, der macht das beides, aber der sind dann unterschiedliche Pakete. Also Red Hat und SUSE haben halt ihren Paketierer und ihre Quellpakete, und die Postgres-Pakete sind dann davon abweichend, haben damit dann auch leicht andere Einstellungen. Die sind auch wieder untereinander abweichend. Zum Beispiel bei Debian ist die Konfiguration unter etc PostgresQL, während sie bei Red Hat SUSE immer im Datenverzeichnis ist. Je nachdem, wo das Datenverzeichnis liegt, da ist dann die PostgresQL-Conf drin. Das ist auch jetzt, also insofern sind dann hier die, gibt es dann jetzt nicht unbedingt hundertprozentig Einigkeit auch hier dazwischen. Unter Debian Ubuntu gibt es ein PostgresQL-Com-Framework. Das ist ein Instanz-Management-Wrapper, mit dem man mehrere Instanzen sehr einfach betreiben kann und installieren kann. Das würden wir auch empfehlen zu verwenden. Ansonsten immer sinnvoll ein dediziertes Dateisystem, vor allem wenn es halt ein, also nicht nur so als Embedded Datenbank laufen soll nebenher, sondern wirklich als Standalone dediziertes Ding, ist es üblicherweise so, dass man halt ein dediziertes Dateisystem hat. Und dann sollte man darauf aufpassen, dass man mindestens ein Level unterhalb des Datenverzeichnisses ist. Bei Debian zum Beispiel ist der Standard var, lib, PostgresQL und dann die Major-Version von Postgres, also zum Beispiel 14, und dann noch der Name der Instanz. Und wenn man jetzt dann var, lib, PostgresQL als Mountpoint nimmt, und dann kann man sehr einfach von 14 auf 15 zum Beispiel mit so einem In-Place-Upgrade updaten im Link- oder Clone-Modus, während wenn man dann 14 zum Beispiel als Mountpoint benutzt, dann kommt man da halt nicht mehr hin und muss dann alles rumkopieren, was bei großen Datenmengen vielleicht ein Problem ist. Ja. Also eigentlich ist es relativ, also eigentlich Extended 4 ist okay, sagen wir mal so. Es gibt auch viele, die XFS benutzen. ZFS ist halt immer nicht so leicht verfügbar, hat natürlich durch Snapshots und so und vielleicht auch Compression schon durchaus Vorteile. Also wir haben auch ein oder zwei Kunden, die dann explizit ZFS unter Debian sich kompiliert haben, um auf diese Vorteile dann hinzukommen. Ist auf der anderen Seite dann vielleicht halt auch ein bisschen weniger schnell, diese Geschichten, wenn man so Compression benutzt. Aber das kann bei Postgres tatsächlich was bringen, weil Postgres hat selber keine, also es hat einen gewissen internen Kompressionsmechanismus, aber der geht nur für also nur für größere Datensätze und nur teilweise. Deswegen, das kann schon sein. Also wenn man ZFS produktiv im Einsatz hat, dann kann man das verwenden, muss man halt ein bisschen aufpassen. ButterFS ist halt immer so ein bisschen die Frage, würden wir jetzt aktuell immer noch nicht so richtig empfehlen. Haben wir jetzt aber allerdings jetzt auch keine konkreten schlechten Erfahrungen gemacht. Eigentlich Extended 4 XFS. Ja, und ansonsten halt NetApp NFS müsste ich jetzt wahrscheinlich sagen. Ich weiß es nicht. Da muss ich auch sagen, sind wir jetzt erst ganz am Anfang mit den Kollegen zu reden, was man da am besten macht. Hat natürlich auch NFS mit solchen Appliances den Vorteil, dass man Snapshots machen kann oder Copy and Write. Genau. Ansonsten, was man auch machen sollte, wenn es dediziert ist, ist Overcommit abschalten, weil Postgres schlecht mit dem Out-of-Memory-Killer umgeht. Also Overcommit abschalten bedeutet, dass wenn der gesamte Speicher aufgebraucht ist, dass Linux dann sagt, ja, sorry, kein Speicher mehr da. Und das kann Postgres dann ohne Probleme an die Verbindung weitergeben und sagt, ja, sorry, kein Speicher mehr da, ich muss dich abbrechen. Wenn man das über Overcommit anhat, oder das ist ja der Default, dann und der Out-of-Memory-Killer schießt einen von den Postgres-Prozessen ab, selbst wenn es nicht der Masterprozess ist, dadurch, dass Postgres auch Shared Memory benutzt, sagt Postgres dann, okay, ich weiß jetzt nicht, was passiert ist. Ich fahre mich runter und mach alles nochmal neu, mache ein kurzes Crash Recovery, um sicherzugehen, dass nicht das Shared Memory corrupted ist und keinen Datenverlust zu haben. Das heißt, wenn in so einem Fall dann der Out-of-Memory-Killer kommt, ist es eine Downtime, alle Verbindungen werden abgebrochen. Während wenn man es ausschaltet, wird halt nur die Verbindung abgebrochen, die den Speicher allokiert hat. Üblicherweise ist es halt so, dass man vielleicht 30, 40% Committed S oder wie auch immer das da in procmem-info heißt, hat und dann hat man halt eine Verbindung, die den gesamten Speicher verwendet. Das ist leider bei Postgres vielleicht einer der Probleme, nicht möglich, einem Nutzer zu sagen, du darfst halt nur 1 GB benutzen. Das ist relativ einfach. Ich würde es lieber nicht demonstrieren, dass das Notebook jetzt hier abstürzt. Es ist relativ einfach, Postgres zum Crashen zu kriegen. Also den Out-of-Memory-Killer zu. Also auch als Nicht-Super-User, als normaler Nutzer, einfach das Memory auf 1 TB stellen und dann irgendeine Abfrage absetzen, die halt ganz viel Speicher braucht. Und dann kommt der Out-of-Memory-Killer. Deswegen sollte man das eben abschalten. Ansonsten generell zu einer Installation sinnvoll natürlich einen dedizierten Server zu benutzen, wenn man die Performance braucht. Ich gehe jetzt hier nicht so besonders viel auf Docker ein. Docker hat natürlich schon den Vorteil, dass man mehrere Instanzen besser auf einem Server besser isolieren kann. Allerdings, meines Wissens, ist es bei Docker weiterhin schwierig, da das Overcommit abzuschalten mit diesen Cgroups. Das ist nicht so super einfach. Das kann einem da auch dann Probleme geben. Aber vielleicht ist es dann in der Praxis kein großes Problem. Es gibt natürlich schon viele Leute, die das auch mit Docker verwenden, die offiziellen Docker-Images benutzen entweder Alpine oder die Debian-Pakete. Ansonsten ist natürlich noch eine VM die Möglichkeit. Viele haben halt VMware oder irgend sowas oder irgendeine VM-Sache als Serverlösung da und dann eine VM pro Server ist natürlich auch eine sinnvolle Abstraktionsebene. Wenn man genug Storage hat oder genug Storage-Bandbreite damit oder wenn es hilft, noch mehr Storage einzubinden, dann ist es am sinnvollsten, das Transaktionslog-Verzeichnis, dieses PG-Wahl-Verzeichnis im Datenverzeichnis, auf ein eigenes Storage zu setzen und dann ein Symlink drauf zu machen. Da schreibt Postgres die ganzen Transaktionen erstmal hin, als so eine Art Journal und das hilft dann schon, wenn man das auseinanderhalten kann mit dem normalen Schreiben und dem Transaktionslog-Schreiben. Und lokale NVMEs oder SSDs sind natürlich schnell. Oft hat man halt dann irgendwie über VMware oder sowas, eher sowas wie iSCSI oder SAN. Ja, gut, das mehr, also es ist halt eine Datenbank, mehr I/O hilft normalerweise, es sei denn, man hat ganz, ganz viel Speicher. Das sind halt die zwei Sachen, aber das ist relativ trivial. Ansonsten gibt es natürlich noch die Managed Postgres Services. Man muss schon sagen, dass gerade so automatische Backups und Patching echt, also man sieht das immer wieder bei unseren Kunden, das sind ja alles seriöse Kunden, aber trotzdem dann immer wieder, ah ja, nee, also Backups letztens wieder hat irgendjemand da eine Datei im Datenverzeichnis liegen gelassen und dann konnte Postgres irgendwie nicht das lesen, die Backup-Ding, und dann war seit Mai keine Backups mehr gelaufen und irgendwie hat das keiner gemerkt. Gut, die hatten zum Glück noch Dumps gehabt, aber das ist tatsächlich passiert öfter, als man denkt. Oder Kunden kommen, ja, wir haben noch irgendwie so eine ganz alte 9, 3, 12, die müssen wir mal updaten. Wenn man nicht den Betrieb dann wirklich super im Griff hat, ist es tatsächlich so, Managed Service hilft einem, diese Sachen up to date zu halten und bringt einem natürlich auch Monitoring. Auf der anderen Seite ist halt die I/O-Performance bei einer so einem Cloud oft schlechter. Man kann natürlich dann mehr Geld zahlen. Oft muss man dann halt dann irgendwie Terabytes an Speicher bezahlen, wo man vielleicht nur 200 Gigabyte braucht, weil man dann halt, weil die IOPS dann skalieren mit der Größe des Speichers. Jedenfalls ist das bei Azure und RDS zum Beispiel so, glaube ich. Und der andere Punkt, der vielleicht gegen diese Managed Service Provider spricht, ist die Flexibilität. Also man hat immer, normalerweise ist man kein Super-User, man hat so einen Pseudo-Super-User. Und insbesondere muss man halt mit den vorhandenen Erweiterungen leben, die das Cloud-Anbieter anbietet. Das ist inzwischen nicht mehr so schlimm wie früher. Also früher war es sehr begrenzt. Inzwischen gibt es da schon einiges. Aber wenn man halt irgendeine Anwendung hat, die halt irgendein etwas esoterischeres Erweiterung braucht, um zu funktionieren, dann kann es ja sein, dass es nicht geht. Oder insbesondere für so Sachen wie Observability. Viele von diesen Erweiterungen gehen dann vielleicht nicht gut. Für die Konfiguration generell ist es so, aber es ist deutlich besser geworden in letzter Zeit. Postgres war traditionell davon ausgegangen oder nicht davon ausgegangen, dass es allein auf dem System ist. Also ich schätze mal, wenn man Oracle installiert, dann geht Oracle davon aus, dass sonst da nichts, also keine anderen Sachen installiert werden auf dem System. Postgres hatte da sehr, sehr konservative Defaults, was gerade die Memory-Einstellungen so anging. Das ist allerdings jetzt deutlich besser geworden. Man sollte auch immer im Hinterkopf haben, dass einige Einstellungen einen Server-Neustart benötigen und ein Server-Neustart ist im Üblichen eine Downtime. Also alle Verbindungen müssen halt kurz abgebrochen werden und Postgres muss neu starten. Das steht in der etc, also in der Postgres-Konfigurationsdatei mit dran. Needs Server Restart bei jedem Parameter, wenn man den ändert. Aber es ist natürlich dann sinnvoll, das schon irgendwie im Voraus einzuplanen. Insbesondere Max Connections und Shared Buffers müssen beide. Brauchen beide einen Server Restart, weil sie ja Ressourcen sind, die der Postgres-Server bei Start allokieren muss und das eben nicht on the fly geht. Max Connections generell ist ein bisschen schwierig zu tunen. Man sollte halt da aufpassen, dass nicht zu viel passiert gleichzeitig. Üblicherweise halt nicht mehr aktive Verbindungen, als man Cores hat oder Cores zur Verfügung stellen kann. Aber manchmal brauchen halt Anwendungen unglaublich viel, weil sie irgendwie extrem aus dem einen oder anderen Grund. Es ist in letzteren, also gerade mit Postgres 14 auch deutlich besser geworden, was die Skalierbarkeit da angeht. Aber man sollte Max Connections nicht einfach mal auf mehrere tausend setzen, weil irgendein Anwender sagt, sie brauchen das. Das sollte man versuchen, da dann Pushback zu machen. Also bis 1000 ist es eigentlich noch okay, wenn man einen gut ausgestatteten Server hat. Danach sollte man sich schon genau überlegen und vielleicht auch einen Connection Pooler benutzen. Shared Buffers 25%, Effective Cache Size 75%. Das Effective Cache Size ist dann das, was Postgres ausgeht, was eben im Page Cache des Betriebssystems drin ist. WorkMem ist, wie gesagt, auch wieder schwierig zu tunen, kann aber jeder Anwender auch für sich selber setzen. Das ist das, was ich vorhin mit 1 Terabyte meinte. Da muss man halt eben aufpassen, dass man insbesondere, wenn man hier das hochsetzt und dann viele Connections hat, kann natürlich auch der Speicher ausgehen. Das ist nicht, vielleicht nicht oft der Fall, aber es kann passieren. Maintenance Workman einfach auf 1 GB oder viel mehr bringt dann meistens nicht viel, aber 1 GB ist eigentlich sinnvoll heutzutage. Und Max Wall Size ist, jetzt will ich da nicht zu sehr drauf eingehen, auf wie das genau Postgres mit dem Rausschreiben der Änderungen macht, aber sinnvoll ist, das so weit zu erhöhen, bis die Checkpoints zeitbasiert sind. Das kann man, es gibt einen Parameter, Log Checkpoints, und da sieht man dann, ob es Time oder X-Log-based ist. Und das ist dann hilfreich. Random Page Cost kann man auf 1,0 setzen. Also dass sozusagen Random und Sequential Access das gleiche ist, wenn man SSD oder NVMe hat. Ansonsten geht Postgres davon aus, dass Random viermal so teuer ist wie Sequential, was halt bei SSDs nicht unbedingt der Fall ist. Es gibt einige so Tuning-webbasierte Sachen, die sind für den ersten Schritt sinnvoll. Also kann man auf jeden Fall benutzen. Man sollte halt dann genauer schauen bei großen Instanzen oder vielleicht dann doch irgendwann nochmal Rat holen. Aber für eine erste Einstellung ist es sicherlich nicht schlecht. Da kann man einfach angeben, man hat Version so und so. Man hat, wahrscheinlich geht da sogar Windows. Man muss dann eingeben, ob es OLTP oder OLAP ist und was halt die Systemressourcen sind. Und dann spuckt er einem hier so eine Sache raus, die man einfach eingeben kann in die PostgreSQL.org, Conf. Als ersten Schritt auf jeden Fall sinnvoll. Ein paar nützliche initiale Einstellungen. PGStart Statements ist eine Erweiterung, die akkumuliert Query-Statistiken anzeigt. Das ist vielleicht, wenn man als Systemadministrator interessiert einen jetzt vielleicht die Queries nicht so sehr, aber wenn halt irgendwann ein Entwickler kommt und sagt, ja, ich habe ein Performance-Problem, die Queries sind langsam und man es dann anschalten muss, dann ist es halt ein Neustart. Deswegen sollte man es direkt hier, also alles, was in Shared Preload Libraries drin ist, das sind üblicherweise C-basierte Erweiterungen, die beim Serverstart geladen werden müssen, die benötigen Neustart. Deswegen ist es eigentlich sinnvoll, PGStart Statements hier schon mal reinzuschreiben. Der Overhead ist da sehr gering. Und eine andere Sache, weil auch das einen Neustart benötigt, PGStart Statements hat per Default ein Max-Ding von 5000 verschiedenen Queries. Die Queries werden zwar normalisiert, aber es kann trotzdem sein, wenn man sehr viele unterschiedliche Queries hat, dass halt dann welche auch rausfliegen. Und dann hat man vielleicht halt nicht alle, die man wirklich braucht. Und deswegen sollte man sich da auch vielleicht überlegen, das hochzusetzen. Ich glaube, in Version 14 gibt es jetzt auch eine neue PGStart Statements Info View, wo angezeigt wird, wie viele da jetzt rausgeschmissen wurden. Da kann man es dann auch sehen. Ansonsten der andere Tipp ist, Archive-Mode on zu stellen, weil das auch ein Parameter ist, der einen Neustart erfordert. Archive-Mode bedeutet, dass die Transaktionslogs potenziell irgendwo anders hinkopiert werden können in ein Transaktionslog-Archiv. Selbst wenn man das nicht will oder braucht erstmal, kann man einfach Archive-Command auf bin true setzen und dann später, weil Archive-Command selber keinen Neustart benötigt, dann ein Archive-Kommando setzen und einfach nur einen Reload machen und keinen Restart, wenn man Archivierung anschalten will. Ansonsten ein paar nützliche Logging-Einstellungen. Ich habe vorhin gesagt, Log Checkpoints. Log Min Duration Statement loggt alle Statements, die länger als in dem Fall 5 Sekunden sind. Das muss man natürlich hängt ein bisschen von dem Use Case ab. Wie gesagt, selbst wenn einen Statements nicht interessieren, aber das kann man im laufenden Betrieb ändern. Das ist die Sache, nee, das ist alles nicht so schlimm. Log Waits schaltet an, dass wartende Verbindungen angezeigt werden. Das ist dann oft auch, wenn die Entwickler nicht wissen, wieso es so lange dauert, kann halt sein, dass sie sich gegenseitig die Verbindung blockieren. Und das wird dann dort gut mitgeloggt. Und ansonsten Temp-Files bedeutet, Postgres hatte nicht genug Speicher für die Verbindung, WorkMem war zu klein und es musste den Speicher auf Festplatte auslagern, was halt üblicherweise viel länger dauert. Deswegen ist es vielleicht sinnvoll, hier 10 Megabyte oder so einzustellen, damit man sieht, welche Queries extrem viel Speicherplatz gebraucht haben. Ansonsten Idle in Transaction ist immer ein Problem, also das heißt eine Verbindung, die eine Transaktion aufmacht, aber dann irgendwas macht und die Transaktion nicht beendet, ist im Postgres ein Problem, weil sie die Wartung behindert und auch vielleicht andere Sachen mit behindert, wie nebenläufige Indexgenerierung. Deswegen sollte man das ein bisschen auf dem Schirm haben. Eine Möglichkeit ist, in neueren Versionen gibt es Idle in Transaction Session Timeout, das heißt, wenn jemand eine Transaktion aufmacht und ich meine, man kann es auch auf 60 Sekunden stellen, je nachdem, wenn sich da nie jemand einloggen darf oder so, und eigentlich die Anwendung gut geschrieben ist, dann kann man das auch auf 10 Sekunden stellen. Aber eine Stunde ist mal so ein Mindestding, wo ich sagen würde, kann man dann sollte man halt das abbrechen. Damit man es nicht immer selber abbrechen muss, kann man natürlich auch über Monitoring machen. Aber ein Problem ist wirklich Idle in Transaction über mehrere Tage, weil Postgres dann die alten Datensätze nicht mehr aufräumen kann. Ansonsten ein paar generelle, auch Sicherheitshinweise, Client-Verbindungen, wenn möglich SSL verschlüsselt, sinnvollerweise heutzutage. Passwort-basierte Verbindungen sollten inzwischen Scram benutzen, Secure Challenge Response Authentication Method, glaube ich. MD5 ist nicht so toll bei Postgres, ist zwar jetzt nicht unbedingt sofort schlecht, aber insbesondere, wenn jemand die MD5-Hashes rausgetragen hat, wie auch immer, dann kann man damit, ohne dass man das Passwort knacken muss, sich direkt anmelden. Nicht die, also man muss dann irgendwie 5 Zeilen Python-Code schreiben, es geht nicht mit einem normalen Ding, aber man braucht tatsächlich nur den Username und den MD5-Hash und nicht das Passwort, um sich anzumelden. Deswegen sollte man da, wenn möglich, Scram benutzen. Und alternativ gehen SSL-Client-Zertifikate oder LDAP, Active Directory-basierte Authentifizierung. Das hat den Vorteil, Postgres ist, also eine der Schwächen von Postgres, muss man gestehen, ist, dass so Sachen wie Passwortrotierung, wenn man das machen will, oder Mindestsicherheit an Passwortdingern, das kann man in Postgres sehr schlecht durchsetzen. Und da ist dann Active Directory oder LDAP sinnvoll, wenn man das machen will. Muss man aber auch aufpassen, dass man dann SSL verwendet, weil sonst per Standard das auch unverschlüsselt ist. Die Verbindung zwischen Client und Postgres erstmal. Ansonsten sollte man die Anwendungsnutzer, oder man sollte einer Anwendung einen dedizierten Nutzer geben und nicht einfach den Postgres-Nutzer, den Default-Nutzer nehmen, der kann nämlich alles. Und auch Nutzer mit Create-Role-Privilegien sind sehr gefährlich. Sollte man, also das ist oft so, dass dann, wenn man, sage ich mal, also als technischer DBA, man installiert es und dann will man dann nicht mehr viel damit zu tun haben und damit man nicht andauernd genervt wird, kann man bitte neuen Nutzer anlegen, kann man dieses Create-Role-Recht jemanden geben, dann können sie selber Nutzer anlegen, aber es gibt inzwischen sogenannte Default-Nutzer, die man sich dann einfach geben kann als Create-Role-Nutzer und die können dann beliebige Serverprogramme ausführen. Das finde ich persönlich eine Schwachstelle, aber die Postgres-Projekt denkt, dass das okay ist. Jeder Cloud-Provider patcht das aber raus. Insofern, also ja.
Wenn man eine ältere Datenbank hat, die mit der man seit ein paar Jahren Updates macht,
ja.
Alle Passwörter sind eigentlich in MD5
ja.
gespeichert. Wenn man in der Config Scram einträgt, loggt sich keiner mehr ein.
Loggt sich keiner mehr ein, doch. Ja, Entschuldigung, guter Punkt. Also, der Punkt war, es ist eine alte Datenbank, die noch mit MD5 gehashten Passwörtern ist. Sie wird jetzt upgedatet und man setzt jetzt Scram. Wie ist der Upgrade-Pfad sozusagen? Ja? Also, es ist so, es gibt im Postgres sogenannte Host-Based Access Control, eine HBA-Datei, wo man einträgt, wer von welcher IP-Adresse darf sich auf welche Datenbank mit welcher Zugriffsmethode verbinden. Und wenn man dort MD5 einträgt, dann geht auch Scram. Also das ist hochkompatibel inzwischen. Ich glaube, es war so rum. Und dann kann man, dann gibt es noch den Konfigurationsparameter Password Encryption. Das heißt, der bedeutet dann, wenn jemand ein neues Passwort setzt, wie wird es gehasht? Den kann man auf Scram setzen. Und dann muss man allen Nutzern sagen, ja, bitte neues Passwort geben. Und wenn man dann sieht, es gibt keine MD5 mehr, dann kann man das in der HBA auf Scram ändern und dann dürfen sich nur noch Leute mit Scram verbinden. Aber es gibt dann schon diesen Upgrade-Pfad, ja. Genau, ansonsten auch ein anderer Punkt, genau, Create-Role ist wirklich, ich glaube, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, aber es sind wirklich nur 3 Zeilen SQL, um Super-User-Exploit zu machen, wenn man das jemandem gibt, mit dem Default, in Debian zum Beispiel. Deswegen Vorsicht. Und ja.
Und zwar, wir haben das so, dass wir halt für jede Anwendung einen Datenbank-User haben, sind ja auch automatisiert. Das ist die Frage, da sollte dann das auch deine Verbindung per SSL dann einfach sein und nicht irgendwie das LDAP oder sowas, das würde ja
Ja, aber gut, wenn dem. Ja, genau, sorry. Oh. Es gibt dann viele Anwendungsnutzer. Jede Anwendung hat vielleicht einen eigenen Nutzer und sollte es dann SSL-Verschlüssel sein, weil LDAP geht ja nicht. Also im Prinzip ist es so, dem Postgres ist es egal, ob das eine persönliche, personalisierte Kennung ist oder ein Anwendungsnutzer. Es kann halt sein, dass das Identity Management den Anwendungen nicht möglich ist, im AD dann Nutzer zu geben. Hängt ein bisschen davon ab dann. Ne? Aber aus Nutzersicht würde man sich einfach mit einem Nutzerpasswort anmelden. Ich weiß nicht genau, wie das. Nee, ich glaube, bei AD ist es auch nicht so, dass man noch Domain oder sowas angeben kann. Bin ich mir schon länger nicht mehr wirklich gemacht, muss ich zugeben. Insofern ist es dem Nutzer egal. Und SSL ist nochmal orthogonal dazu. Also gut, es sei denn, man macht halt ein SSL-Client-Zertifikat. Aber SSL selber ist erstmal orthogonal. Genau, also insbesondere, wie gesagt, wenn man einfach sich einen AD-Nutzer hat und der also das als Methode hat, dann würde Postgres da eben unverschlüsselt das Passwort übergeben während dem Challenge Response, wenn man nicht SSL anhat. Das ist die Sache, die einem da klar sein sollte. Man kann natürlich LDAP-S oder sowas benutzen, aber dann ist meines Wissens nur die Verbindung zwischen Postgres und dem LDAP-Server. Also Postgres fragt dann den LDAP-Server, kann ich mich damit einloggen? Und wenn das so ist, dann darf sich der Nutzer auch auf den Postgres-Server einloggen. Und dann ist dieser Teil halt verschlüsselt. Aber die Verbindung zwischen Client und Postgres wäre halt dann unverschlüsselt, wenn sie nicht SSL verschlüsselt ist. Das ist der Punkt. Ja. Ist das dann soweit klar? Okay. Genau, also möglichst dedizierte Anwendungsnutzer und wenn auch möglich vielleicht ein eigenes Schema. Gerade das Public-Schema, wie ich gesagt habe, jeder darf da reinschreiben und auch da gibt es relativ einfache Exploits, indem man irgendwelche Systemfunktionen überschreibt und dann über Postgres, über Casts dazu bringt, irgendeine Funktion dann zu verwenden. Und wenn man die als Superuser aufruft, kann man dann halt einfach dem sich selber dann Superuser-Rechte geben, würde ich jetzt auch nicht mehr demonstrieren. Aber also es gibt dieses Revoke All on Schema Public von Public, damit darf man das eben nicht mehr. Also der Default ist, jeder darf sich erstmal anmelden, solange es nicht verboten ist. Und wenn man angemeldet ist, dann darf man im Public-Schema Tabellen, Funktionen, was man will, anlegen. Das sollte man hiermit, kann man hiermit abschalten und ab Version 15 wird das dann auch abgeschaltet sein. Gut, muss ja jetzt ein bisschen Gas geben, glaube ich. Monitoring, also würde ich empfehlen, halt das erstmal zu verwenden, was da ist. Wenn Itzinga da ist, Itzinga, wenn Prometheus, Grafana, dann das. Gibt auch noch ein paar andere, aber sonst üblicherweise Itzinga für Alerting ist halt schon lange dabei. Ich finde, ich muss sagen, CheckPGActivity habe ich jetzt noch nicht so wirklich angeschaut. Das gibt's. Weiß nicht, ob es sehr viel besser ist. Das Problem mit CheckPostgres, das ist dieses übliche Itzinga-Plugin, ist es insbesondere nicht so toll für Performance-Metriken. Also gerade was in den Bereich Query-Tuning oder wie gut funktioniert der Server ist. Da kann man zwar mit dem Custom Query Check selber dann beliebiges SQL abrufen, aber man hat dann halt immer nur eine Metrik und üblicherweise will man halt dann vielleicht 20 Metriken auf einmal sammeln und dann hat man unendlich viele Checks, das hilft halt auch nicht. Deswegen für so Prometheus, für Performance-Metriken ist eigentlich Prometheus Grafana oder halt, was weiß ich, ein anderes InfluxDB oder so. Aber es gibt da ein paar gute Exporter inzwischen, die ganzen Statistiktabellen von Postgres abfragen, in Prometheus speichern und dann kann man das in Grafana eigentlich ganz gut anzeigen. Und Logdateien kann man ganz gut mit Fiji Badger analysieren. Das ist ein Perl-Programm, was eine Webseite erstellt. Da kann man sich das dann anschauen mit mehreren Tabs. Da sieht man dann, welche Fehler gab es, wie viele Fehler gab es. Wenn man die richtigen Sachen im Logging angeschaltet hat, sieht man auch, wie viele blockierte Verbindungen gab es, wie viele Checkpoints, wie viele Vakuums, ja, wie viele Abfragen, wie viele temporäre Dateien und so weiter. Das ist eigentlich recht hilfreich. Und ansonsten für Entwickler ist Pova noch eine gute Sache. Das ist auch ein Web-Frontend. Das Hauptproblem von Postgres, gerade zum Beispiel diese PG-Start-Statements-Erweiterung, ist, dass es halt immer ein jetziger Snapshot ist. Also man muss es halt dann selber abrufen. Diese Exporter machen das halt und speichern das in Prometheus. Prova macht das Gleiche, speichert es in einer Postgres-Datenbank. Also kann man dann sozusagen, ja, wie hat sich denn die Query in den letzten halben Stunden verändert in der Laufzeit? Solche Fragen dann beantworten. Und unter anderem Prova kann auch mit einigen weitergehenden Erweiterungen wie pgqualstats und pgstatkcache umgehen das und damit dann auch zum Beispiel Hinweise geben, welche Indexe fehlen. Das kann hilfreich sein für Entwickler. Ja? Die Frage ist, ob es als PG-Admin gibt es als grafisches Tool. Die Frage ist, ob es ein besseres grafisches Tool gibt. Ja, es gab eine Weile OmniDB. Das ist eigentlich OmniDB. Gab es, aber leider die Firma wurde aufgekauft von der Firma, die PG-Admin herstellt. Und OmniDB ist hinuntergefallen. Es scheint nicht mehr weiterzuentwickelt zu werden. PG-Admin wird allerdings schon besser. Ja, jetzt zum Beispiel gerade letzte Woche gab es einen Blogpost, dass man da jetzt auch RDS-Instanzen mit pkadmin einfach erstellen kann, wenn man die Credentials eingibt. Also vielleicht ist es nochmal ein... Ja. Ja. Ja, also es eine andere Sache, die viele benutzen, ist Debeaver. Das ist so ein, ist nicht ganz Open Source, glaube ich. Oder ist Open Source, weiß ich jetzt nicht genau. Gab es ein bisschen Probleme. Ja, leider gibt es sonst, es ist ein generelles, also vielleicht als genereller Kontext, es ist halt Postgres, das Projekt macht halt nur den Server und dann war es das. Ich komme jetzt auch noch gleich auf den Rest, aber gerade so Sachen wie Monitoring und auch eben Enterprise, also es gibt halt nicht so ein Enterprise-Ding, wie man das vielleicht von der Enterprise-Konsole von Oracle oder so kennt. Da muss man halt mit leben, dass man halt von verschiedenen Projekten da die Lücken gefüllt werden. Ja. PG Hero, die Frage, ich habe schon mal gehört, aber ich weiß, kann jetzt leider nichts dazu sagen, wie viel, kenne ich, habe mir nicht genau angeschaut, ob es jetzt mit Proba vergleichbar ist, tut mir leid. Okay, jetzt kurz noch zu den Release-Zyklen. Wichtig ist, es gibt immer eine Major-Version im Jahr von Postgres. Üblicherweise im September, Oktober. Hier sieht man, 9.5 kam oder 9.4 kam am Ende 2014 raus, das ist dann bis Dezember geslippt und 9.5 gar erst im Januar, das heißt in 2016 gab es zwei Versionen und dann hat Postgres ein Release-Team eingestellt, was dann den Entwicklern auf die Füße getreten hat, wenn sie offene Items rumliegen haben lassen und seitdem ist es wieder sehr gut im Oktober, September drin und es wird jetzt auch, ist es ja auch zu erwarten, dass die neue Version 15 im September oder Oktober rauskommt. Das ist jetzt meines Wissens momentan keine sehr krassen Blocker. Postgres macht einen zeitbasierten Code-Freeze immer so im ersten Quartal und dann gibt es halt Beta-Phase. Das ist, wie gesagt, momentan die Beta-Phase. Zeitbasierter Code-Freeze und dann, wenn keine Bugs mehr sind, aber im Allgemeinen in letzter Zeit war es immer so, dass sie es geschafft haben, dann bis September das rauszukriegen, machen dann 2, 3 Betas und Release-Candidate und dann kommt das raus. Die wichtige Sache für Admins, die Major-Versionen werden 5 Jahre supported. Das heißt, man kriegt dann vom Postgres-Projekt über diese apt-postgres.org oder yum-postgres.org 5 Jahre Support für die Major-Versionen und es werden halt dementsprechend immer 5 Branches sozusagen gepflegt und es gibt immer ein vierteljähriges planbares Patch-Release. Das ist immer am zweiten Donnerstag, im zweiten Monat eines Quartals. War, glaube ich, vor 1 oder 2 Wochen jetzt. Den Zeitplan kann man sich da anschauen. Das ist ein bisschen blöd, finde ich, die URL, weil es ist keine Developer-Roadmap, sondern irgendwie eine Patch-Roadmap, aber okay. Und ansonsten gibt es noch ein Security-Team, das behandelt die Sicherheitsvorfälle, die werden halt immer ganz am Ende erst committed. Im Notfall gibt es außerordentliche Point-Releases, das kam in den letzten 5 bis 10 Jahren 2-mal vor. Gerade jetzt das letzte, am 16. Juni. Da gab es ein Problem in der Version 14. Also wer 14 verwendet, sollte dann auf 14.4 updaten. Und ansonsten gab es vor 4 Jahren mal einen Sicherheitsforscher, der gesagt hat, er will nicht bis zum nächsten Patch-Release warten. Deswegen wurde das out of band am 1. März damals veröffentlicht. Ansonsten ist das immer einmal im Monat. Kurz vielleicht noch zu den Best Practices Operations. 2 Sachen. Neustarts, habe ich schon mal erwähnt, kann vorkommen, sollte man, wenn möglich, vermeiden. Also Neustarts müssen halt dann auch passieren, zum Beispiel, wenn man einen Patch macht. Aber im Endeffekt muss man halt Postgres beenden und neu starten. Wichtig ist, wenn man Postgres runterfährt, sind keine neuen Verbindungen mehr möglich. Das heißt, solange es runterfährt, fängt die Downtime schon an. Also es werden alle Verbindungen abgebrochen. Es gab früher den sogenannten Smart-Shutdown-Modus, der war aber nicht besonders smart, weil der hat dann gewartet, bis alle Verbindungen erstmal zu Ende waren, hat keine neuen mehr zugelassen und hat gewartet, bis alle Verbindungen zu Ende waren. Wenn man eine gute Anwendung hat, die sehr schnell Verbindungen aufmacht, zumacht und dann fertig ist, dann ist das vielleicht auch sinnvoll. Dann wartet man einfach 2, 3 Sekunden, bis alles fertig ist, ist runtergefahren, kann wieder hochfahren. Super. Aber wenn halt irgendein Entwickler sich noch angemeldet hatte und dann in der Mittagspause ist, ja, dann hatte man Pech gehabt und das war halt dann die Downtime dementsprechend länger. Deswegen ist inzwischen nicht mehr smart der Default, also Postgres fährt einfach geordnet runter, aber geordnet runterfahren bedeutet, das schreibt natürlich erstmal alle ausstehenden Dateien oder ausstehenden Daten aufs Dateisystem und das kann bei einem Heavy-Duty-Server entsprechend lange dauern. Deswegen eine sinnvolle Sache ist, vorher ein Checkpoint, also dieses Checkpoint-Kommando über eine PSQL-Verbindung abzufeuern. Dann schreibt er alles raus und wenn man dann einen Restart macht, muss Postgres nur noch einen sehr kleinen Shutdown-Checkpoint machen und dann geht es dementsprechend schneller. Langlaufende, bösartige Abfragen kann man einfach mit Kill löschen, beenden. Aber man sollte auf keinen Fall Kill 9 verwenden, weil das ist wieder Out-of-Memory-Killer dann das Problem, dass alles neu gestartet wird. Aber normales Kill auf die Prozess-ID von der Verbindung funktioniert. Beziehungsweise man kann über SQL pgselect cancel backend für Abfragen und terminate backend für wartende Transaktionen machen. PID kann man zum Beispiel damit rausfinden oder man sieht es halt aus dem Monitoring. Ja. Upgrades. Meiner Patch-Releases, man installiert das neue Community-Paket und man startet Postgres neu. Wie gesagt, vielleicht vorher einen Checkpoint machen. Bei Replikations-Setups ist es ein bisschen komplizierter. Sollte man erst den Standby patchen, dann Switchover, dann den alten Primary. Sinnvollerweise dann nicht irgendwie unbedingt immer einen als Primary haben. Üblicherweise bei Replikationen sind ja eh beide Server gleich gut und dann sollte man sich davon abtrennen, dass immer der eine der Primary sein muss. Da muss man halt noch einen Switchover machen. Finde ich nicht unbedingt nötig. Aber Major Upgrades sind leider komplizierter, weil sich da das Datenverzeichnis ändert und erfordern dementsprechend Downtime. Es gibt das PG-Upgrade-Programm, das funktioniert eigentlich inzwischen auch sehr gut und wenn man es im Link, also im Hardlink-Modus benutzt und beide, also das alte und das neue Datenverzeichnis, beide auf dem gleichen Dateisystem sind, dann kann man da schon innerhalb von 5 bis 10 Sekunden auch eine sehr, sehr große Datenbank updaten, weil es mit der Anzahl der Dateien und nicht mit der Größe des Datenverzeichnisses skaliert. Da ist dann egal, ob es 1 oder 10 Terabyte sind, solange man keine 15 Millionen Tabellen oder so hat. Das ist dann eher der limitierende Faktor. Ansonsten natürlich ein Dump-Restore. Das ist langsam, aber hat den Vorteil, dass es auch sehr flexibel ist. Man kann dann damit auch dann zum Beispiel auf neue Hardware damit gleich migrieren oder sogar auf neue Architektur oder sowas. Und die kompliziertere Variante mit weniger Downtime wäre halt logische Replikation. Da muss man halt davon, also muss einem klar sein, dass so Sachen wie Sequenzen nicht mitgenommen werden. Die muss man dann selber noch rüber migrieren und man darf keine DDLs machen, also irgendwelche Create Table oder Sachen oder so werden nicht repliziert mit logischer Replikation. Das heißt, man muss da schauen, dass man das relativ so eine Frozen Zone hat und dann halt schnell weitermacht. Aber inzwischen ja, kann man damit eine sehr kurze Downtime auch machen und hat da natürlich auch den Vorteil, dass man auf neue Hardware oder so migrieren kann, braucht natürlich dann den doppelten Speicher. Also wenn man nicht auf neue Hardware migriert, dann muss man dann halt den doppelten Speicher haben. Für Hochverfügbarkeit, generell Postgres hat sogenannte physische Replikation. Das funktioniert sehr gut, das ist eingebaut. Damit kann man Read-Replikas erstellen. Muss aufpassen vor langlaufenden Abfragen, weil die dann die Replikation anhalten können. Wir würden empfehlen Patroni als Hochverfügbarkeitslösung. Das ist von Zalando, funktioniert inzwischen eigentlich sehr gut. Es wird von vielen verwendet. Macht auch die Administration ein bisschen einfacher, weil es so ein REST-Interface hier gibt und das dann die Konfigurationsänderungen auf alle repliziert. Man kann auch Switchovers oder Neustarts schedulen für die Nacht. Was braucht aber ein etcd oder ein Consul oder irgend sowas im Allgemeinen als Single Source of Truth? Und da hat man immer wieder gesehen, wenn man die auf kleine VMs oder so setzt und die dann snapshotten lässt, dann ist etcd dann sehr schnell dabei zu sagen, ups, ich habe jetzt meinen Heartbeat nicht gekriegt und dann fährt sich Patroni runter, wenn es das DCS nicht erreichen kann. Da muss man dann aufpassen. Deswegen, da sollte man dann aufpassen, dass das DCS keine Ressourcenengpässe hat. Es gibt auch weiterhin Pacemaker, wer das schon benutzt. Es ist halt relativ kompliziert, vor allem wegen den Timeouts, dass man halt dann nicht False Positives hat und immer wieder einen Überfall. Es ist auch auf der anderen Seite, muss man sagen, Switchovers sind nicht so super einfach. Es gibt nicht einfach einen Switchover-Befehl. Man muss dann irgendwie erstmal das migrieren, die Ressource, und dann muss man irgendeinen Location Constraint wieder entfernen. Also selbst diese PAF, Postgres Automatic Failover Ressourcenagent, den man empfehlen würde, nicht den Standard, ist da auch zwar besser, aber nicht wirklich perfekt. Also auch das, dann so Sachen wieder abzufangen, wenn irgendwas kaputt ging, ist es relativ kompliziert. Aber wenn man einen Pacemaker hat, kann man es benutzen. Für Backups, PG-Dump, PG-Base-Backup sind die Postgres-Tools, die funktionieren für kleinere Instanzen. Ansonsten PG-Backrest ist so das Mittel der Wahl für größere, ist allerdings so ein bisschen, ja, schrullig, weiß ich nicht. Die Config ist so ein bisschen komisch und es ist ein bisschen, ja, hat so eine eigene Meinung, wie es aussehen sollte, sage ich mal. Man muss sich das ein bisschen anschauen. Und dann kann man natürlich mehrere mögliche Topologien machen, entweder lokal oder eben über so einen zentralen Backup-Server. PG-Backrest kann auch nach S3 zum Beispiel backuppen. Zu den praktikablen Limits. Ja. Also PG-Backrest unterstützt keine Snapshots zum Beispiel und also Barmin auch nicht. Das Problem mit den Snapshots ist halt, das ist halt nicht wirklich ein Backup. Ne? Also man muss es halt dann trotzdem noch irgendwo hinschippen, sonst ist es kein Backup. Geht natürlich schnell. Und was man dann braucht, was man auch bei dem PG-Base-Backup braucht, also wenn man einfach nur PG-Base-Backup aufruft, dann ist es halt auch einfach nur ein Snapshot zu der Zeit. Ja. Wenn man aber Point-in-Time-Recovery haben will, das heißt, man will halt, man hat vor 5 Minuten irgendein Problem und will halt bis dahin zurück, dann muss man die Transaktionslogs mit archivieren. Das war dieses Archive-Command von vorhin. PG-Backrest macht das. Ansonsten muss man es halt selber machen. Dann muss man halt aber aufpassen, dass man es nicht falsch macht, dass man dann beachtet, dass man nichts überschreibt falsch und so. Also da kann man schon ein bisschen Fehler machen. Deswegen eigentlich, ja, gibt es leider nicht so eine gute Lösung, würde ich sagen, mit Snapshots. Also wir hatten mal PG-Backup-Control, hieß es, das gibt es auch noch auf GitHub, ist halt einfach ein Shell-Skript, was das so ein bisschen vereinfacht, das für LVM-Snapshots, ich weiß nicht, ob es mit ZFS funktioniert, aber es gibt keine so richtig gute Lösung da, aber viele basteln sich das halt dann selber, aber da muss man halt dann schauen, dass man eben keine Fehler macht. Vor allem beim Restore, also die Restores testen dann, ne? Weil, ja, und man muss beachten, na gut, ich glaube, wir haben jetzt nicht wirklich viel Zeit mehr, deswegen würde ich das jetzt erstmal hier noch schnell den Rest machen, nämlich die Limits generell und das vielleicht so zum Schluss, den Rest können wir auch dann überspringen. Also bis 100 Gigabyte kann man eigentlich Postgres ganz gut einfach so verwenden. Man muss halt vielleicht dieses PG-Tune am Anfang machen und dann funktioniert das üblicherweise. Gibt es keine Probleme, man macht halt vielleicht einmal am Tag einen Dump oder so ein Base-Backup und dann muss man vielleicht auf ein, zwei Queries schauen, wenn sie falsch gehen. Das ist so die Erfahrungsweise. Es passiert da nicht besonders viel. Und bis 1 Terabyte, also 100 Gigabyte bis 1 Terabyte, geht auf jeden Fall auch noch, ohne jetzt unbedingt Hilfe einkaufen zu müssen oder irgendjemanden zu haben, der sich super mit Postgres auskennt. Aber wird da schon ein bisschen schwieriger. Man sollte dann vielleicht tatsächlich so PG-Backrest oder irgendwas Sinnvolles als Backup-Solution benutzen. Vielleicht nur noch einmal die Woche einen Dump machen. Und ja, Performance-Probleme kann es halt geben, da muss man halt dann vielleicht irgendwie drauf schauen. Ab 1 Terabyte wird es meistens schwierig, insbesondere wenn es Tabellen gibt, die dann sehr viele, also mehrere 100 Gigabyte haben, die kann man dann partitionieren. Das Problem ist, dass halt so Sachen wie Index-Cache-Stellung oder Wartung der Tabellen einfach immer länger dauern. Und durch Partitionieren kann man die halt dann aufteilen, dann ist das halt alles ein bisschen schneller, weil solche Sachen halt dann auch Zeit brauchen. Insbesondere eben diese Vakuum-Sachen sollten dann für große Tabellen spezifisch eingestellt werden, würde ich jetzt aber nicht näher darauf eingehen. Aber dass halt Postgres bei großen Tabellen dann öfters diese Wartung ausführt und nicht immer so viel zu tun hat. Ja, ansonsten die Pitfalls ganz schnell. Multi-Master-Replikation sollte man nicht benutzen. Man sollte neue Major-Versionen oder man sollte keine ganz alten Major-Versionen verwenden. Patch-Releases sollte man einspielen. Eine wichtige Sache ist, man sollte aufpassen, wenn man OS-Updates macht, wo die glibc sich ändert, weil dann kann die Index-Sortierung nicht mehr stimmen. Da muss man die Indexe neu erstellen. Das sollte man, da gibt es auch eine Wiki-Seite, das sollte man im Blick haben. Da gibt es auch mal so bei SUSE zum Beispiel gerne mal im Service Pack dann eine neue Major-Version von glibc. Wenn man das Service Pack einspielt, ist danach sind die Queries von Postgres danach kaputt, wenn man nicht alle textbasierten Indexe reindiziert. Und unbedingt Tablespaces verwenden wollen, ist nicht nötig bei Postgres. kann man eigentlich ignorieren, aber viele von anderen Datenbanksystemen kommende Leute wollen unbedingt Tablespaces machen und man sollte Autovacuum nicht abschalten. Wenn man Autovacuum abschaltet, dann wird es erstmal schneller und dann wird es langsamer. Deswegen. Okay, so, ich glaube, wir sind jetzt schon über die Zeit langsam. Wenn noch Fragen sind, ich bin da am Stand von Instacluster, gibt es auch die T-Shirts, gibt auch noch Kreativ-Rucksäcke, wer noch einen haben will, kann ich dann gerne da Fragen beantworten. Oder haben wir noch Zeit für Fragen? Ich glaube nicht, ne? Ja, genau. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit.